Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 166. Folge unseres Podcasts.
Immer wieder ist das Thema Spitzbergen, Expeditionen mit den kleinen Expeditionskreuzfahrtschiffen rund um Spitzbergen auch ein politisches oder ein ökologisches Thema, weil man immer wieder eben auch über das Thema Klimawandel, Klimaschutz nachdenkt. Und so hat sich Spitzbergen für 2025 einen weiteren Schritt in Richtung Klimaschutz erlaubt und neue Regelungen festgestellt. Und es gibt natürlich niemand Besseren, mit dem ich darüber sprechen kann, als unser lieber Kollege Henry, der heute wieder für uns da ist. Hallo Henry, wie geht's dir? Schön, dass du da
Christina.
Bist.
Danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut. Danke selbst.
Danke, dass ich da sein darf in unserem gemeinsamen Podcast. Das geht mir immer gut. Mir geht's gut, Henry. Danke. Wir haben heute ein absolut spannendes Thema und alle gehen da mit gewischten Gefühlen bei uns in der Branche ran. Und deswegen ist es Zeit, dass wir mal ein bisschen Fakten liefern und darüber sprechen. Das sind die neuen Regularien, die wir ab Januar 2025 auf Spitzbergen haben. Und da wäre es wichtig zu hören, einfach mal, was sind es letztendlich für Änderungen? Und was bedeutet das auch für die Gäste, die ab 2025 fahren? Sind es dramatische Änderungen oder ist es vielleicht gar nicht so dramatisch? Wir werden sehen in den nächsten Minuten und schauen einfach mal, was du uns darüber berichten kannst. Ja, was sind denn die Hauptgründe überhaupt? Also warum gibt es neue Regularien?
Na, die norwegische Regierung, die denkt schon eine ganze Weile drüber nach, die Regularien in Spitzbergen anzuziehen und ein bisschen festzuzonen. Der Grund ist relativ einfach und der ist, glaube ich, zweigleisig. Das eine ist, dass die Kreuzfahrt, Expeditionskreuzfahrtindustrie ganz dramatisch wächst und ein kleines, behütetes, unberührtes Juwel wie Spitzbergen ist da sehr prädestiniert für nachhaltige Einflüsse. Also wenn wir da nicht aufpassen, da kann relativ viel passieren. Und das ist dann eben, das führt dann zum zweiten Grund, und das ist das, wir da oben in der Hocharktis eine sehr sensitive, sehr sensible Tierwelt haben und Pflanzenwelt. Und wenn wir eines der größten verbliebenen wilden Wildnisgebiete in Europa noch schützen wollen, dann müssen wir uns halt über bestimmte Regularien Gedanken machen. Dass das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist ein bisschen unglücklich für, ich glaube, alle Seiten. Aber am Ende des Tages, das geht jetzt ins Parlament, wird im Parlament diskutiert und es ist zu erwarten, dass das angenommen wird.
Ja. Nun hast du gerade gesagt, es ist ein bisschen unglücklich für alle Seiten. Ich blick da tatsächlich anders drauf. Das ist auch da, sieht man schon wieder. Also klar, ich begrüße diese Änderung tatsächlich. Wobei man, und da kommen wir auch nochmal drauf, letztendlich ja auch sagen muss, es sind für einige ja gar keine dramatischen Änderungen. Aber das machen wir im Detail. Mir persönlich, das Erste, was ich für mich gedacht habe, ist, Gott sei Dank, und jetzt nenne ich es beim Namen, Gott sei Dank sind diese riesen Kreuzfahrtschiffe demnächst passé mit 3000 Gästen, 2000 Gästen, die das ganze Spitzbergen-Kreuzfahrt nennen, Norwegen und Spitzbergen-Kreuzfahrt zu den Eisbären, die man aber auf den großen Schiffen gar nicht sieht, weil letztendlich macht dieser Riesenpott ja nichts anderes, als dass er wie eine Heuschreckenplage in Longyearbyen einfällt.
Was sie aber nach wie vor auch dürfen.
Ja, aber es wird nicht mehr so attraktiv, wenn ich nicht mehr in die weiteren Fjorde reinfahren darf.
Das ist wahr.
Dann ist Longyearbyen eben nicht so spektakulär.
Was?
Ganz ehrlich sagen. Und insofern ist meine große Hoffnung tatsächlich, okay, das ist das Ende der klassischen Kreuzfahrt, denn damit müssten eigentlich die Westfjorde mehr oder weniger passé sein, aber wir schauen uns das einfach mal an. Wie verändern sich denn diese neuen Regularien in den Tourismuspraktiken eigentlich, insbesondere bezüglich Landestellen, Passagierlimits? Erzähl uns das mal.
Im Grunde verteilt sich Spitzbergen auf verschiedene Schutzgebiete und Naturreservate und im Grunde alle interessanten oder alle Landestellen, die es so gibt, mit der Ausnahme vom großen Isfjorden, sind ja in einem in einem Naturreservat enthalten. Und in diesen Naturreservaten und Schutzgebieten sind die Passagiere auf maximal 200 Personen begrenzt, was im Grunde genau das bestätigt, was du gerade gesagt hast. Die großen Pöttern haben keine Chance, in diese Fjorde reinfahren zu dürfen. Und das spiegelt so ein bisschen die Entwicklung wider, die wir in Festland Norwegen auch schon haben. Da gibt es deutlich stärkere Umweltauflagen für große Pötte, was Ausstoß angeht, Emissionen angeht und so weiter. Also das sehen wir schon, das ist eine Fortsetzung dessen. Was hinzugekommen ist, dass Landestellen vorgegeben werden müssen. Also es sind nur noch 43 Landeplätze, die in den Schutzgebieten ausgewiesen sind, die angefahren werden dürfen. Also es darf nicht mehr, ich sage jetzt mal, wild angelandet werden, was es ja immer noch gibt, auch mit kleinen Schiffen. Und das limitiert das Ganze schon. Und wenn wir uns dann die Größe der Flotte angucken, die im Moment um Spitzbergen, also jetzt nicht aktuell zu diesem Zeitpunkt, aber im Sommer um Spitzbergen herumfährt, das ist dann schon eine Limitierung, die das nicht ganz einfach macht. Und da bin ich mal gespannt, wie sich die Industrie darauf einstellt. Das braucht dann einfach auch eine bessere Koordination als das, was wir im Moment von der AECO haben. Also da muss ja AECO, ja, da muss ja AECO einfach auch ein bisschen in die Pötte kommen und eine zeitgemäße Software anbieten, dass man da auch in Echtzeit planen kann miteinander. Drohnen gibt es gar keine Diskussion mehr. Ist ja von der AECO schon weitestgehend untersagt. Ist in geschützten Gebieten jetzt überhaupt nicht mehr erlaubt. Sie sind absolut verboten. Und ansonsten gibt es sehr viele kleine Änderungen, die eher, ich sag mal, Locals betreffen. Schneemobile, Kettenfahrzeuge und so weiter. Da gibt es neue Seeeisregelungen, dass die ab einer bestimmten Jahreszeit nicht mehr auf den Fjorden, auf dem Meereis in den Fjorden gefahren werden dürfen. Dass der Motorverkehr Mindestabstand haben muss auf See. Das generelle Verbot, Eis zu brechen, das besteht eh schon. Das ist jetzt nur noch mal manifestiert worden in diesem Text. Dass man besondere Genehmigung fürs Campen braucht, das finde ich jetzt überhaupt nicht dramatisch, denn im Grunde müssen wir auch ganz ehrlich sagen, alle Unfälle,
Unfälle.
die es gibt, alle Konflikte mit Eisbären kommen immer von Camping. Also das ist wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber das ist tatsächlich immer eine Campinggeschichte. Und da finde ich das absolut nachvollziehbar, gar keine Frage. Ja. Das sind so, glaube ich, mal die grundlegenden Änderungen. Habe ich was vergessen?
Nein, tatsächlich ist es etwas, und ich finde, um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben eben über Naturschutzreservate gesprochen und dazu gehört zum Beispiel, dass der Nordwestspitzbergen-Nationalpark, dazu gehört es aber auch, dass wir im Süden im Prinzip die Region als Nationalpark einordnen, das gleiche nochmal im Osten. Und das ist jetzt nicht, dass wir etwas neu erfunden haben, und du hast es eben auch so schön gesagt, die AECO muss natürlich umdenken, denn Weinstand ist aktuell noch, man trägt sich morgens in Excel-Tabellen ein, wo man sein möchte und schickt die rüber. Und wenn Glück, dann klappt das alles so, dass alle die Excel-Tabelle sich angucken. Es gibt ja ein schönes Paradebeispiel. In der Antarktis läuft es ja nicht anders. Auch da gibt es feste Landestellen, wo man hin darf und wo nicht. Und dort gibt es das sozusagen ein Software-Tool, ein Buchungstool für die JATO-Mitglieder, dass sie sich eben organisieren können, wer ist wann wo, um eben einen nachhaltigen Tourismus auch zu gewähren. Und das ist ja
Und das
das,
geht
was
in Echtzeit. Also der Live-Ship-Scheduler ist fantastisch. Das ist wirklich ein Tool, das ich persönlich sehr, sehr mag. Ist auch sehr einfach zu bedienen, einfache Karte. Dann kann man das sehr genau sehen, wo die Schiffe sind, welches Schiff wo gebucht hat. Und dann kann man das Schiff auch direkt kontaktieren und fragen, sag mal, ihr seid ganz woanders. Bist du sicher, dass du da morgen früh bist? Oder kannst du das freigeben? Dann kann ich dahin. Diese Kommunikation macht das Ganze sehr viel einfacher als in der Arktis. Die Arktis ist deutlich komplexer und die Technologie ist deutlich älter. Und das ist tatsächlich immer noch so, dass Excel-Tabellen hin und her geschickt werden oder E-Mails mit Daten. Wer wann wo sein will. Und das alles im Überblick zu behalten, das ist schon nicht ganz einfach. Das ist schon eine Herausforderung.
jetzt haben wir natürlich auch eine Problematik dabei. In der Antarktis haben wir unfassbar guten Satellitenempfang.
Haben wir
Weil
in der Arktis aber auch Starlink.
Ja, mittlerweile, aber die Frage ist, funktioniert das auch noch, wenn wir in der Hinlopenstraße sind, oder?
Ich kenne diese Diskussion, ja, und die werden ja auch in der AECO geführt, in den Gremien dort. Aber ich glaube, mit der Verfügbarkeit von Starlink ist das überhaupt keine Diskussion mehr. Wir haben letzte Saison damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir wissen, dass die Communities im Norden Kanadas sehr gut damit fahren. Wir wissen, dass die Communities in Grönland damit sehr gut fahren. Also es gibt inzwischen Alternativen. Ja, die kosten Geld, gar keine Frage. Und es ist eine Frage, ob die großen und kleinen Schiffe sich das alle leisten können oder leisten wollen. Aber am Ende des Tages müssen wir uns einfach auch Gedanken darüber machen, wie wir die Kommunikation zwischen den Schiffen optimieren, damit wir ihnen tatsächlich mit diesen 43 Landestellen alle gut auskommen, ohne uns gegenseitig auf die Füße zu treten. Am Ende des Tages wollen wir unseren Gästen ja immer noch diese unfassbare Wildnis zeigen. Wir wollen sie in eine einzigartige polare Welt einführen und das funktioniert halt nur, wenn alle am gleichen Strang ziehen.
Absolut. Die entscheidenden Faktoren sind ja im Endeffekt für viele Gäste, die nach, also ein Hauptargument, warum viele nach Spitzbergen wollen, ist natürlich der große weiße Plüschpopo. Und mein Favorit im letzten Jahr, und das ist unvergessen aktuell, ich weiß noch, wie wir beide darüber diskutiert haben, als ich dir von unterwegs, und da ging das mit dem Internet ganz gut, das Bild schickte, war Wonneproppen. Wir haben ihn ja auch offiziell so genannt. Das ist der dickste Eisbär, den ich in meinen ganzen 20 Jahren erleben durfte. Der war so dick oder ist so dick, dass er eigentlich gar nicht mehr vor lauter Fett aus den Augen gucken kann. Also das ist, ich glaube, der hat auch eher das Problem, dass er irgendwann an Überfettung vielleicht stirbt, als dass er verhungert, oder er ist irgendwann so dick, dass er nicht mehr hinterherkommt und sich nicht mehr ernähren kann. Das könnte auch passieren. Das ist das Hauptargument. Die 90% der Gäste träumen natürlich davon, einen Eisbären zu sehen. Und jetzt gibt es ja auch Änderungen, offizielle Änderungen, nennen wir es mal so, in den Regularien, was Eisbärenbeobachtung angeht. Und die ich persönlich auch begrüße tatsächlich wieder, denn wir sind dort zu Gast und wir wollen den Eisbären beobachten, aber mit einem gebührenden Abstand und Sicherheitsabstand. Wir wollen doch nicht an Land sein, wenn der Eisbär an Land ist. Das wollen wir einfach nicht. Aber erzähl doch nochmal, was die Änderungen letztendlich bedeuten und inwieweit man das in der AECO sowieso schon umgesetzt hat.
Also was das tatsächlich Gute an diesen Regelungen ist, dass sie Klarheit schaffen. Es gab in den letzten Jahren ein ganz gehöriges Hin und Her mit Empfehlungen, mit Regulierungen, mit ständig verändernden Entfernungen. Entschuldigung. Und jetzt haben wir tatsächlich endlich Klarheit, dass wir in der Hauptsaison im Sommer eben tatsächlich einen Mindestabstand von 500 Metern zu Eisbären einhalten müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, so sehr ich begrüße den Schutz von Eisbären sich auf die Fahne zu schreiben, das ist unrealistisch, das ist eine Entfernung, das wird schwierig, Gästen zu verkaufen. Dann müssen wir die gesamte Art und Weise, wie wir diese Touren bewerben, verändern. Dann kannst du eben halt keine Nahaufnahmen von Eisbären mehr als Werbefotos benutzen, weil so nah kommst du nicht mehr ran. Du siehst halt einfach nicht
Oder
mehr
muss
so nah.
dazu schreiben, die Hillemann hat ein 800er Festbrennweitenobjektiv.
Oder das, aber auch das wird halt schwierig für Leute zu begreifen. Also auf die Diskussionen stoßen wir in den letzten Jahren immer mal schon. Was halt auch erschwerend hinzukommt, ist, dass es eben tatsächlich auch relativ klare Definierungen gibt, dass wir Eisbären nicht unnötig stören sollen, anziehen oder zu verfolgen, was eben auch bedeutet, wenn wir ganz plötzlich einen Eisbären sichten, der deutlich näher als die 500 Meter ist, dann müssen wir uns zurückziehen. Also wir dürfen nicht einfach sagen, okay, wir stoppen, der Eisbär ist auf uns zugekommen, sondern wir müssen uns zurückziehen. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Das haben wir schon in der Diskussion in Grönland gesehen, in Ostgrönland. Da gibt es ähnliche Vorstöße. Das wird tatsächlich einen Großteil der Begeisterung für Spitzbergen schmälern, wenn wir diese opportunistischen Möglichkeiten, die es in dem Moment dann gibt, nicht nutzen dürfen, sondern uns tatsächlich zurückziehen müssen und entfernen müssen. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber im Grunde der Schutz der Eisbären ist für mich ein ganz tolles Thema. Nirgendwo kommen wir so nah ran wie in Spitzbergen. Jetzt eben tatsächlich mit einer 500 Meter Begrenzung.
Ja, wobei auch da muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja sonst auch nicht immer diese 500 Meter unterbrochen. Also ich bin so oft und fast jedes Jahr auf Spitzbergen unterwegs und es ist ja nicht immer so, dass man 200 Meter dicht am Eisbären dran war. Also
Kommt aufs Schiff an.
kommt aufs Schiff drauf an, natürlich, ja. Aber die Frage ist eben auch, ist das so gut? Ne? Ist es dafür, also ist es notwendig, 100 Meter an den Eisbären ranzugehen, nur damit man ein schönes Foto bekommt?
Also ich möchte da auch ein bisschen die Lanze für die Industrie brechen. Es gibt seit Jahren eine Selbstverpflichtung, dass wir Eisbären nicht verfolgen und nicht nachsetzen, dass wir nicht an Eisbären ranfahren, sondern wenn wir zum Beispiel, wenn wir das.
Die Schako ist ein gutes Beispiel. Du hast sie eingeführt in die Arktis. Eisbären sind neugierig. Eisbären, wenn das Schiff im Eis stehen geblieben ist, sind die Eisbären direkt zum Schiff gekommen.
Genau. Und wenn wir jetzt tatsächlich diesen Gesetzestext lesen, dann dürften wir das nicht mehr zulassen in Gewässern um Spitzbergen. Und das bedeutet, dass du im Grunde das Schiff nicht ins Eis festsetzen kannst, weil du kannst es, sobald es im Eis festsetzt, nicht verhindern, dass Eisbären neugierig sind und ans Schiff rankommen wollen. Das ist einfach auch in der Natur der Eisbären. Die wollen das untersuchen, was sie nicht kennen. Und solange sie es nicht als Bedrohung wahrnehmen, gibt es eben halt auch einfach diese spielerische Interaktion mit Schiffen. Und das finde ich halt schade, durchaus. Aber wie gesagt, wir haben eine Selbstverpflichtung schon in der Industrie, in der Branche, an die wir uns weitestgehend alle halten. Da gibt es immer mal Ausreißer, Ausbüchser, die es da gibt. Die werden
Ich
dann halt
erinnere
mal.
an letztes Jahr, wo man in Vogelschutzgebiete bretterte, eine bestimmte Reederei, die nicht zu meinen Favoriten gehört, muss man dazu sagen.
Die aber auch trotz allem sehr massiv in der Eco eben halt auch für solche Verschärfungen, wie heißt das auf Deutsch, eintritt. Also die
Aber es ist
arbeitet
ja nicht, man hält.
ja, das ist dann tatsächlich Field Staff Expeditionsteam im Feld. Ja, kleine, das kann immer passieren. Ne? Da gab es mit Sicherheit auch intern große Diskussionen drüber. Gerade auch, weil das auch in Sichtweite von Forschungsstationen ist immer ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Am Ende des Tages versuchen wir unseren Gästen das bestmögliche Erlebnis anzubringen, ohne dass wir das Wildlife stören. Ohne dass wir da halt eingreifen, dass wir die vertreiben. Es gab mal diese Regelung zwischendurch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, sobald der Eisbär seine Route ändert, fühlt er sich gestört und du musst dich zurückziehen. In dem Moment, wo er seinen Kopf hebt und in deine Richtung guckt, hat er im Grunde irgendwas wahrgenommen und dann ist er schon gestört und dann müsstest du dich eigentlich zurückziehen.
Das ist
Und
eine Auslegungssache auch.
genau, aber das ist eben tatsächlich was, diese Auslegungssache wird jetzt tatsächlich ein bisschen rausgenommen. Wir haben einen sehr, sehr klaren Text. Was für mich noch nicht ganz klar ist, ob das für alle Schiffsgrößen gilt oder ob kleinere Schiffe da immer noch Ausnahmeregelungen zu haben, was es früher gab. Du schüttelst
Tatsächlich,
den Kopf, du sagst.
genau, also mein Stand ist tatsächlich, dass es da keine Ausnahmen gibt und das ist eben auch das Problem für die ganz kleinen Schiffe, die das manchmal auch von Locals aus anbieten her, dass es dort eben keinen Unterschied gibt. Und ganz ehrlich, ich finde auch, dass ob ich jetzt mit 60 Gästen oder 50 Gästen oder 20 Gästen unterwegs bin, Schiff ist Schiff, es macht keinen Unterschied. Also für mich persönlich. Ich verstehe, dass bei den ganz kleinen individuell geführten Schiffen, die ich aber auch eben nicht besonders nachhaltig finde und deswegen vielleicht weniger von Eisexpeditionen unterstütze, dass das ein Thema ist, weil sie das als USP hatten für sich, nach dem Motto, wir sind noch dichter dran, weil wir noch kleiner sind. Aber einfach der respektvolle Umgang mit der Natur und dieses noch dichter dran, ich denke, da ist kein Unterschied, ob mit 200 Gästen oder mit 40.
Ich finde es einfach auch vom Fairness-Faktor her, ist in den letzten Jahren sehr schwierig gewesen zu argumentieren, dass wir Mindestabstand einhalten müssen und dann kommt ein kleines Schiff, was sich einfach dann dazwischen setzt und deutlich näher ranfährt. Ja, von daher finde ich das super. Und ich muss alles in allem sagen, ich finde den Vorstoß der norwegischen Regierung wirklich bewundernswert, dass tatsächlich diese ja, den Umweltschutz sich so stark auf die Fahne zu schreiben, so stark für den Schutz dieser ja noch einzigartigen Hocharktis einzutreten, finde ich großartig. Die Art und Weise, wie das passiert ist, finde ich nicht so toll, muss ich auch leider ganz ehrlich sagen. Ich bin ja ein bisschen in diesen Prozess involviert gewesen, als Mitglied von AECO-Komitees, dass da eben, ich sag mal, keine ausdauernde Kommunikation oder kein Diskurs stattfand, sondern dass eben tatsächlich dann ein Entwurf vorgelegt wurde und gesagt wurde, das ist, was wir machen. Und wir uns als Industrie tatsächlich sehr stark dafür einsetzen mussten, dass überhaupt nochmal eine Diskussion eingeführt wird. Auf der anderen Seite ist es eben halt auch norwegisches Hoheitsgebiet, das ist also ein gutes Recht. Von daher, man kann das, glaube ich, von vielen Seiten betrachten. Am Ende des Tages haben wir mit den neuen Regelungen Klarheit. Und ich glaube, das hilft uns allen für die Planung. Es ist nicht morgen. Ja, es wird halt nicht morgen umgesetzt, sondern 2025, also nächstes Jahr. Und da haben wir genug Vorlauf, um das entsprechend zu integrieren.
Also können wir zusammenfassend sagen, erstens für die neue Generation an Expeditionsschiffen, die zwischen 100 und 200 Gästen sind, die eben auch den Fokus auf nachhaltige Antriebe, andere Technologien setzen, ist es eigentlich kein gravierender Unterschied, würde ich jetzt sagen, von den Regelungen her. Sie dürfen trotzdem in die Region fahren. Auch die Anlandestellen, ja, das muss jetzt organisiert werden. Vorher hat man sich über Excel-Tabellen abgesprochen. Ist jetzt auch kein Riesenunterschied mehr. Letztendlich sind es eben auch klassische Anlandestellen. Es gab vorher auch schon den Schutz, was Moffen zum Beispiel angeht, mit den Walrössern ab einer gewissen Zeit, dass man eben dort nicht mehr dichter ranfahren darf. Es gibt Vogelschutzbrutgebiete, die gab es vorher schon. Also es wird letztendlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, würde ich sagen. Trotzdem, wer jetzt Panik hat und sagt, ich muss 2024 noch fahren, wir haben ja noch Platz, also der darf gern sich noch melden. Ich für
Also
meinen Teil, ja.
am Ende des Tages muss niemand Panik haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt weniger Erfahrung, weniger Erlebnis haben werden auf diesen Reisen. Im Gegenteil, ich glaube, wir können uns tatsächlich auch was Eisbärensichtung zum Beispiel angeht, was ein großer Teil von Spitzbergenreisen ist, ist die 12-Meilen-Zone zu verlassen und so weit ins Eis vorzustoßen, wie es geht, was die Schiffe eben halt aushalten können. Da kommt es auf die jeweilige Eisklasse an, weil
Da sind
das
wir
ist die
wieder bei
Umkehr.
den größeren bis 100 bis 200, die neuen Schiffe, die das problemlos alle machen können.
Genau, und das ist eben dann halt die große Kunst. Du willst ja den Eisbären in seiner natürlichen Umgebung sehen, das heißt auf dem Meereis. Und das ist tatsächlich dann immer noch eine Möglichkeit, da mehr Zeit zu verbringen. Und für mich als Eisfanatiker ist das dann natürlich immer ein ganz gutes Argument zu sagen: Ach, wir fahren jetzt einfach mal 2 Tage ins Eis.
Nicht wegen der Eisbären, bei Henry ist es immer nur wegen dem Eis, aber. Wissen Sie, ich persönlich lasse ihm dann sein Eis und ich freue mich über die Plüschpopos. Also wir teilen das immer gut auf. Und ich glaube, Henry, da spreche ich dir auch aus der Seele. Bei mir ist es kein Geheimnis, dass wann immer ich die Wahl hätte zwischen Spitzbergen, Grönland, Nordwestpassage, Antarktis, ich würde ja immer nach Spitzbergen, weil das ist, ich bin einfach einer der größten Spitzbergen-Fans von je auf an. Und es ist ein fantastischer Archipel und wir haben unfassbar viel, was die Arktis, Arktis in a nutshell, wie wir immer so sagen, unfassbar viel, was dieser Archipel bietet und umso mehr begrüße ich tatsächlich, dass wir Klarheit haben und die Region schützen, damit wir vielleicht auch länger noch in die Region fahren und auch erleben dürfen, was einfach diese Natur zu bieten hat in all seiner Ganzheit und Pracht letztendlich, oder?
Absolut, und das kann man so als Schlusswort stehen lassen.
Ei, ei, dann sind wir jetzt mit dem Podcast zu Ende. Okay. Liebe Hörer, lieber Henry, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und war mir wieder eine Ehre. Ich danke,
Gleichfalls.
dass ich hier sein darf. Und liebe Hörer, auch Ihnen vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn Sie Lust haben, noch mehr über Spitzbergen zu erfahren, dann melden Sie sich gerne. Wir können gar nicht aufhören, darüber zu erzählen, wenn wir erstmal loslegen. An dieser Stelle machen Sie es alle gut. Bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.